Was war deine grösste Modensünde in den 90er Jahren?
Schnapparmbänder, kennst du die noch?
Schnapp, nein.
Das sind so neongelbe Dinge, die hat man sich so ums Handgelenk
genommen. Jesus Gott.
Und dann haben die sich so rundherum gewickelt und dann einfach wüst ausgesehen, mehr haben sie nicht gemacht. Und deine?
Ich habe meine Haare knallrot gefärbt. Das ist das Schlimmste, was ich in meinem ganzen Leben gemacht habe.
Warum?
In einer Verzweiflungstat, wo ich gefunden habe, mach mal etwas anderes.
Was für ein Rot war es?
Rot. Nein, eben nicht so, weißt du, Kupfer, einfach rot.
Künstlich rot.
Grauhaft, ja. Aber da muss man durch. Ich habe übrigens an der ersten Street Parade, einfach, wo sind ein paar verlorene Seelen, die nicht im Bett waren seit die drei Tagen, die Limmat gegumpelt. Ich bin mit dem Melody vorbeigekommen und fand, so lustig, was machen die?
Die erste Street Parade? Mhm. Ist die noch in schwarz-weiß?
Ja, ich habe schwarz-weiße Brillen angehabt. Also, mehr über 90 gibt es übrigens gerade. Herzlich willkommen zu deinem Streamteam. Das sind wir zwei, der Frank Richter und
Tamara Cantieni. Das ist die männliche Stimme, ist Tamara Cantieni.
Genau. Und ich bin der Frank. Ja,
freut mich, du hast gehübscht, Frank.
Ja, danke. Ich habe auch ein gutes Vorbild gehabt, Tamara. Zum Nacheifern, selbstverständlich. Mhm. Aber hast du die 90er Jahre überhaupt ein bisschen erlebt?
Natürlich habe ich die 90er Jahre
erlebt. Du siehst so jung aus.
Ja, ich weiss, aber ich sage dir, das ist Evian und Botox, aber ich sage dir, wer ich in den 90ern dreimal live gesehen habe.
Sag.
Venga Boys.
Ach du meine Güte.
Komm ich aber später dann dazu.
Wir haben Abgründe heute. Wir haben lässige Sachen für euch wieder angeschaut auf Blue TV. Unter anderem Loudermilk, eine ganz coole Serie. Dann The 90s, darum ist das ein bisschen Thema, so ein Doku über die 90er Jahre. Und One Battle After Another.
Und einsteigen tun wir mit Loudermilk, Fernsehserie, wo vom Sam Loudermilk handelt, ein mürrischer ehemaliger Musikjournalist und trockener Alkoholiker, wo er selbst Hilfegruppe leitet, obwohl er eigentlich selber wahnsinnig viele Probleme hat, mit denen er noch am Kämpfen ist.
Also anonyme Alkoholiker oder Selbsthilfegruppe für Leute, die es geht um Alkohol.
Genau, es geht um Alkohol. Und ich habe das damals per Zufall entdeckt, die Serie. Und die hat mir sehr gut gefallen. Und zwar, weil was man schafft mit dem Anti-Held, mit dem Sam Loudermilk, er ist mürrisch und nicht unsympathisch. Er ist mürrisch, aber trotzdem gerade einmal das Herz. Also ich finde, es ist eine sehr warmherzige Figur, wo das aber hinter dem Zynismus versteckt.
Es ist wirklich, ich gedacht, das gibt, also ich weiss, wo der Ricky Gervais seine Idee hatte für Afterlife. Mhm. Also es ist wirklich die Vorlage. Das war zuerst Loudermilk.
Ja.
Ricky Gervais hat 100% diese Serie genommen, geklaut, ein bisschen umgeschrieben und Afterlife rausgebracht.
Ach, so, ich habe es noch nie gesehen. Es könnte noch
100%ig. Ja. Es ist einfach, was der Musikjournalist genau mit dieser Boshaftigkeit. Es ist sehr englisch, obwohl das eine amerikanische Serie ist.
Richtig.
Sehr englisch mit dem schwarzen Humor, oder? Mit dem, aber er hat eben das Herz am rechten Fleck. Er kommt dann ein WG. Er hat ja kein Geld, darum bleibt er in einer WG. Hat auch einen Verlust wie Afterlife hinter sich. Ist auch verantwortlich für den Verlust von seiner Partnerin irgendwer. Es kommt dann auch noch aus. Und holt sich nochmal eine WG-Partnerin ins Haus. Und zwar ein Teenager, oder eine junge Frau.
Eine Drogensüchtige.
Wo daheim rausgefallen ist. Und das wird dann so eine absurde, lustige, herzerwärmende Freundschaft. Und tolle Serie. Und der Ricky Gervais hat 100% abgekupfert, statt dass er ein junges Mädchen nimmt, ist seine Freundin eine ältere Dame, die auch das Thema vom Verlust und Trauer
hat. Lustig, das habe ich noch nie gesehen. Du hast völlig recht, das sind genau die gleichen Plotpunkte.
Ja.
Was ich aber gut finde bei jetzt Loudermilk, der Cast ist wahnsinnig divers und es wirklich nicht aufgesetzt. Also du hast dort Menschen mit Behinderung, du hast alle möglichen sexuellen Orientierungen, du hast sogar indigene Leute und es wird gar nicht gross thematisiert.
Sogar.
Ja, das hast ja selten.
Es ist wirklich, aber ohne, dass es so super vogue daherkommt.
Genau.
Das ist wünschenswert. Oder? Es gibt andere Serien, die wir auch schon besprochen haben, wie Sex Education, die dann an den Haaren herbeizogen, wirklich anzählen, Böllenstellen, wer haben wir nicht dabei, die muss
genau.
Nicht
Genau, wir müssen den kompletten Regenbogen abbilden und da ist nicht so aufgesetzt.
Bei Loudermilk in dieser Selbsthilfegruppe sind allerlei Leute und Couleur drin, die einfach so brillante, so gute Dialoge, ich liebe das sehr, ich höre die Texte, wie die miteinander reden, der Rhythmus von der Sprache, wenn die miteinander redet. Ich switche auch zwischen Englisch und Deutsch manchmal hin und her, um das Synchron anzuschauen und wirklich super gut synchronisiert finde ich auf Deutsch. Also manchmal geht es wirklich nicht.
Okay.
Ich kann dann wieder zurückspulen, von dem Mann, man kann das Deutsch extrem gut auch schauen. es stimmt.
Und was mir auch gefallen hat, also es hat mega gute Musik, es werden wirklich so Indie-Perlen empfohlen, weil er ja ehemaliger Musikjournalist ist. Alle Figuren machen eine Reifung durch. Also die sind am Schluss von der dritten Staffel nicht mehr die gleichen wie in der ersten Staffel. Und auch alle Figuren sind sehr vielschichtig. Also du lernst viele kennen bei diesen anonymen Alkoholikern und dann plötzlich hast du eine Folge, die bei denen im Privatleben spielt und das ist mehr als nur, sie haben das Alkoholproblem. Also es sind wirklich extrem gute Drehbücher und gute Charaktere.
Wirklich super. Es ist ja niemand von denen so ein Superstar, von diesen Schauspielern. Sie sind nichtsdestotrotz einfach wirklich brillant. Es ist eigentlich ein Wunder, dass die nicht grösser rauskommen.
Es ist lustiger, wie
das junge Girl, ja, das junge Girl, die dort lebt, die spielt brillant. Die spielt so vielschichtig.
Das ist super.
Ja, ja. Wirklich gut.
Der Fernsehsender, der das produziert hat, ist sogar noch bankrott gegangen während der Produktion. Sie sind clever, sie haben die dritte Staffel schon abgedreht und nach der zweiten ist am Fernsehsender das Geld ausgegangen. Also es ist einfach wirklich, ich finde es eine mega gute Serie. Darum kommen wir zu der Wertung. Ich würde sagen 5 Sterne.
Ich komme es von mir auch über und ich finde es viel besser als Afterlife. Ich liebe Ricky Gervais und das ist einfach seine Figur oder sein Typ, seine Personality, die seine Serie so gross gemacht hat. Loudermilk ist bei 100% ist deine Vorlage viel
besser. Das ist mir nie bewusst gewesen, aber du hast völlig recht, Tamara. Brillant beachtet von dir. Blue Premium, kann man das schauen?
Blue Premium, bitte machen das.
Also Brillanz hat er noch selten unterstellt, aber heute hast du immer verdient.
Yes, oh Gott, ich will, können wir aufhören an dieser Stelle?
Nein.
Dann muss er laufen.
Nein.
Zuerst gehen wir ja noch zu einem, apropos Brillanz.
Ja.
Ein Film, One Battle After Another, mit einfach brillanten zwei Darsteller als Hauptrollen. Sean Penn, bin ich eine grosse Fanin von ihm, von seiner Leistung und Leonardo DiCaprio.
Da würde ich jetzt Brillanz zum Beispiel nicht unterschreiben, aber ich bin mal gespannt.
Schauspielerisch?
Beim einen ja, beim anderen auf keinen
Gut,
Fall.
Gut, wir schauen. Also es geht in dieser Geschichte, es ist im Prinzip gibt es so zwei Lager. Es sind einerseits Revolutionäre, also Revoluzer, die gegen das Rechtssystem vorgehen und so. Es geht ein bisschen Zeitreise und die starten dann so Kundgebungen und Attacken, die Organisation. Also
sind im Grunde genommen Linksextreme.
Linksextreme.
Ja.
Und dann,
du hast jetzt sehr glorifiziert.
Auf der anderen Seite Rechtsextreme, die auch Jahre später noch Überbleibende von dieser linksextremen Szene jagen.
Genau.
Brillant vom Champagne, ich komme noch drauf, der ist in der rechtsextremen Szene und findet unter den Revolutionären eine Frau, die ihn extrem fasziniert, obwohl sie das gar nicht dürfte. Sie ist dunkelhäutig, sie ist im anderen Lager, er findet sie sexy as hell, was sie auch ist übrigens, und kommt eine Art Besessenheit über die Frau. Und sie ist der Grund, warum auch Jahre später ihr noch auf den Fersen ist und er auch noch ein paar restlichen von diesen Revolutionären.
Also genau.
Nicht zu viel verraten.
Nicht zu viel spoilern.
Was einfach brillant ist an dieser Geschichte, sind die Darsteller. Ich bin extrem Fan von denen. Auch eine Rapperin, die Frau, die sexy like hell ist, ist Tiana Taylor.
Die ganz am Anfang?
Mhm.
Ich habe die nicht gekannt, aber die ist mega.
Sehr, sehr cool.
Ja.
Also wirklich, und Sean Penn, also ist für mich immer schon...
Oscar. Ich, ich sage Oscar.
Als Mensch weiß ich nicht, aber als Schauspieler,
als Mensch ist er sehr
klein. Haut mich immer wieder um. Der ist einfach so gut. Der spielt
so gut.
Der böse Rechtsextreme, wo auf die schwarze Frau steht und das aber nicht darf zeigen und nicht will zeigen. Und alles in seiner Körperlichkeit, das spielt Bünzlige, aber gleichzeitig das, was er an Emotionen nicht rauslassen kann, mit sich kämpft, so eine vielschichtige Figur, der sagt gar nicht viel. Er ist eigentlich angelegt im Drehbuch sehr archetypisch als der Bösewicht. Der Bösewicht, wo er die anderen jagt, weil er heimlich noch ein bisschen spitz ist auf die anderen, aber böse. Und der Champagne schafft es dieser Figur, etwas zu geben. Alles in mir schreit, nein, 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 das ist ein rechtsextremes Anloch. Wo alles falsch macht im Leben, falsche Werte vertritt, einfach ein völliger Vollidiot.
Und trotzdem bleibst du dran, bist interessiert.
Und man kommt ihm sogar ein bisschen gern über. Es gibt so eine Szene, wo er sich rausputzt und zu dieser Frau geht mit Blumen und sie ist aber in der Zwischenzeit schon längst über alle Berge und so. Und das ist fast rührend.
Auch die Physis, die er mitbringt, also er ist ja ultra durchtrainiert und wirklich so, du siehst jeden Muskelstrang.
Und in seinem Alter, also weißt du,
in seinem Alter, das ist irgendwie, ich glaube, der ist 60 oder so. Oder zumindest näher dran. Und ich habe es noch gut gefunden, es gibt so eine Szene, wo die Tochter von Leonardo DiCaprio im Film sagt, Sie haben aber für einen heterosexuellen Mann sehr ein enges T-Shirt an. Und du merkst, wie in ihm alles zusammenbricht. Ich habe das noch lustig gefunden, weißt, so, dass die Figur dort mal auch Schwäche zeigt und so. Ja. Also, es ist mega gut. Er schreit
einfach gerade zurück, ich bin nicht schwul!
Ja, genau. Dann sagt sich, das hat gar nicht gesagt. Ja. Also, es ist wirklich. Also, so Figuren sehr gut. Leider die Geschichte.
Nein, stopp. Nein.
Also, nein, man muss auch. Also, schau jetzt. Der Film, das Problem bei dem Film ist, der hat 98% Zustimmung gehabt auf Rotten Tomatoes von den Kritikern. Zu einem Zeitpunkt, irgendwann ist dann wieder abgeflacht, aber zwischendurch mal 98. Und mit dem hat man beworben. Und dann sind die Erwartungen relativ hoch gewesen. Und ich bin dann im Kino schauen. Und die Leute haben so über den Klee den Film gelobt. Und ich habe leider die Begeisterung ist bei mir nicht angekommen. Also, und weißt wieso? A, zu lang. B, ist der Leonardo DiCaprio Schauspieler ist also absolutes Mittelmaß. Also es liegt auch an seiner Figur. Nein. Die ist halt einfach versifft und pennerig. Mhm. Aber was ist denn das? Ist das eine Komödie? Ist das ein Drama? Ist das ein Actionfilm?
Ich gebe dir insofern, was die Rolle von Leonardo DiCaprio, der ist eben ein Linksextremer, wo dann, während seine Partnerin ja dann eben abgehauen ist, die ist untertaucht, bis zum Schluss weiß man nicht, wo sie ist, und lässt ihn quasi hocken mit der gemeinsamen Tochter. Und er geht auch auf, oder? Er vernachlässigt sich, kifft, sauft. Und in dem Innen wirkt es dann fast ein bisschen comichaft, weil er wirklich immer wieder an Big Lebowski denken, weil er irgendwann im Badmantel so siffig amerikanisch einfach kifft und Kaffee trinkt und so und nichts checkt. Und das wirkt sehr lustig. Also es wirkt absurd lustig, aber nicht, weil es so angelegt ist oder überrissen gespielt ist, sondern ich habe das Gefühl, gerade weil es mich an den Dude erinnert von Big Lebowski, habe ich das Gefühl, das sind die Leute aber. Also weißt du, so die Linken, wo
ach so, aber du glaubst Story nicht, der Leonardo DiCaprio ist so im richtigen Leben?
Nein.
Aha, okay.
Er spielt einfach auch da wieder wahnsinnig gut. Ich glaube, es ist so gut. Ich habe ein paar Mal einfach müssen lachen, weil er so verpeilt ist. Aber das sind Leute, ich kenne im Fall auch so Leute, die so ein bisschen zu viel kiffen in ihrem Leben und dann einfach so verstrahlt sind,
also dass sprich, sie nicht checken. Antifa läuft bei dir in der Stube ein und aus.
Nein, nicht wirklich. Okay. Ist auch nicht mein Lager. So, das Kassel also ist mein Lager.
Ich glaube, wir müssen zu einer Bewertung kommen, Tamara. Hey, ich sehe schon.
Was ich noch wollte sagen, der Film ist lang. Er hätte sich,
sehr. Man hätte es noch ein bisschen zusammenstellen.
Es wäre schöner gewesen, wenn er ein bisschen kürzer gewesen wäre. Nichtsdestotrotz hat er mich noch lange beschäftigt. Mhm. Und er hat mich berührt in vielerlei Hinsicht. Ich konnte lachen, ich musste wieder müssen lachen ab dem verpeilten Typ. Dann gibt es eben die Seite, die mich so rührt. Ich bin immer fasziniert, wenn ich nicht schwarz-weiß denken kann. Mhm. Wenn die Bösen mich berühren und die Lieben mich erschüttern und enttäuschen. Und das schaffen die Figuren. Und das gefällt mir wahnsinnig gut in dem Film. Auch jetzt noch, wenn ich so nachhaltig an den zurückdenke, der macht etwas mit mir. Also für mich hat er volle Punktzahl.
Was?
Ich gebe dem 5 Sterne. Eine grosse Empfehlung.
Bitte ich gebe dem Film einen 3,5. Mir ist aber gesagt worden, dass es ein Film ist, der reift. Also man muss den 2-3 Mal schauen und man findet jedes Mal besser, wie man anscheinend nochmal was entdeckt und nochmal eine Vielschichtigkeit, die einem beim ersten Mal entgangen ist und so. Nichtsdestotrotz, aktuell ein 3,5 findet ihr auf Blue Video.
Für mich einfach wirklich der Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, mir hat der mega gefallen. Beschäftigt mich nachhaltig. Super. Super Film. Mehr davon.
Meinst du, gefällt dir den 10 Jahren noch immer?
Ich kann mir vorstellen, dass das ein Film ist, der gut wird altern. Wobei, er ist wirklich zu lang. Und das ist ja, es ist sich so entwickelt, die Filme. Die sind heutzutage einfach schneller. Die Schnitte sind schneller. Es ist mehr.
Schnittfrequenz. Ich sag dir, schau mal eine alte Columbo-Folge. Da dreht's durch. Da hast du Kamerafahrten, wo einfach jemand am Pult sitzt, einen Brief schreibt auf der Schreibmaschine und das wird 2 Minuten gefilmt. Dann läuft die Person raus, die Kamera geht hinterher und er sagt an der Sekretärin, schönen Abend, steigt ins Auto und dann wird irgendwie 3 Minuten vor Greenscreen gefahren und es passiert nichts.
Das ist Wahnsinn. Die 80er Jahre vor allem, die haben wirklich so ganz, wirklich langsam.
Wir hätten noch Meter machen müssen. Ja. Also, weißt du, so, quasi, wir haben noch nicht unsere 80 Minuten, die wir abliefern müssen beim Fernsehsender. Wir müssen noch irgendwie, komm, der muss noch ein länger Auto fahren.
Ich glaube, es ist nicht nur die Anzahl, weißt, dass wir mehr reden. Ich glaube, einfach unser Auge ist so verdorben. Auch mit dem Handy, schnell, Reels, weiter. Wir haben alles schon gecheckt, es muss schneller, höher, weiter, weißt,
und,
immer
gehen. Ja, und gewisse Filme natürlich auch, wenn man sie jetzt schaut, damals ist das die neueste Computergrafik gewesen und super cool. Und jetzt schaust du und denkst, also bringe ich ja was Besseres an mit einem TikTok-Filter. Also zum Beispiel die Mumie. das kannst du auch nicht mehr schauen, den Film. Mit, kennst du noch mit dem Brendan Fraser?
Ja.
Sehr schlecht gealtert.
Also ich habe den immer schon einen Grütze gefunden. Ja, ich habe das ganz einen schlimmen Film gefunden. Das ist schon immer so...
Ich glaube, ich bin die alle drei im Kino geschaut. Ich habe es so gut gefunden.
Der Mami. Ja, echt komisch, oder? Sie sind ja einbalsamiert. Die hätten sich müssen über Jahre halten ja. Eigentlich. Wenn irgendein Film, dann die Mumie. Aber nein.
Leider nicht.
Hey, oder hast du Easy Rider gesehen? Das ist ein Kultfilm.
Habe ich
oder?
Leider nie gesehen.
Der Route 66 mit Peter Fonda und so.
Ja, kann man
da
nicht schauen.
Da schläft das Gesicht ein. Also, es ist unfassbar ein langweiliger Film. Also, ich kann wirklich nicht mehr schauen. Also, ich weiß nicht, warum man den früher geschaut hat. Der ist einfach sehr, sehr lang. Vom Töff
und
dem
Und gewisses ist aber auch, ich zum Beispiel Jurassic Park habe ich kürzlich mal wieder gesehen, das Original. Und ich bin erstaunt gewesen, wie gut sich der Film gehalten hat.
Ja, das stimmt. Das finde ich auch. Das ist ein Film, also die erste Folge gefällt mir im Fall übrigens nach wie vor am besten. Jurassic Park 1. Finde ich der beste von allen.
Ja, besser als die ganzen Jurassic Worlds, oder?
Ja, also ich habe nicht alle gesehen, ganz so angefressen von Dinos bin ich auch wieder nicht, aber das Eis hat für mich jetzt nichts.
Es ist wirklich, wie man hat noch nicht die technischen Möglichkeiten gehabt, um so viele Computeranimationen zu zeigen, also hat man sehr viel mit Puppen gemacht und irgendwie sind die besser gealtert.
Es funktioniert einfach, die Geschichte funktioniert und Star Wars für mich auch, die alten Star Wars Film, grossartig, sensationell, ich finde die nach wie vor cool und die kann ich immer und immer wieder schauen. Die finde ich cool. Und Back to the Future ist auch so ein Film, den ich finde grossartig alt.
Wo aber leider eine Zukunft versprochen, die nie so eingetroffen ist.
Nein, aber...
fliegender Rollbrett.
Überhaupt, was man für Fantasien gehabt über die Zukunft, das ist schon wahnsinnig schräg, oder? Was im Jahr 2020, so eine weite Zukunft wird passieren und wir haben nichts von allem.
Was für Erinnerungen hast du an die 90er?
Wilde. Das war meine wilde
Deine
Zeit.
Party als
wilde Hilde, ja sicher. Weißt du, das ist das ganze Clubbing so ein bisschen anders losgegangen in der Stadt und so. Hast du Modesünde gehabt in der
Schnapparmbänder, wie gesagt, und Baggy Pants, weil ich habe sehr, sehr dünne Beine gehabt und ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich Baggy Pants trage, dann sieht man es nicht, wie dünn meine Beine sind. Was natürlich ein Irrglauben ist, weil wenn man läuft, sieht man es noch viel mehr. Also es sticht einfach so ein spitziges Knie vorne raus.
Aber es ist alles wieder ein bisschen retour. Die Cargo-Hosen von den 90er Jahren, die treibt man ja wieder und die ganzen
kostigen Sachen. Das wiederholt sich ja alles.
Aber es ist eine crazy Zeit seit den 90er Jahren. Also,
aber wer jetzt Lust hat, wieder in die 90er einzutauchen, der hat jetzt die Möglichkeit. Und zwar gibt es die Serie The 90s bei Blue Premium oder Blue Premium, wie wir da in der Schweiz sagen. Und man kann dort ein Doku schauen, wo quasi Pseudoprominente vor einem Greenscreen sitzen und Sachen kommentieren. Aber man hat die Möglichkeit, das thematisch zu machen. Also es gibt sowohl einen Rückblick Fernsehserien von den 90ern, es gibt Hip-Hop, es gibt auch etwas Politisches mit dem Bill Clinton. Habe ich jetzt leider nicht geschaut. Aber ja. Ich glaube, ihm ist mal irgendwie Zigarre aus der Hose gehalten oder so. sonst weiß ich jetzt nicht, was sich dort abgespielt hat. Aber ich habe das geschaut mit dem Fernsehen und das war natürlich geil gewesen, zurückzureisen ins Fernsehen von den 90ern.
Also es ist wie ein Doku, oder, wo man auf Blue TV kann schauen kann über die 90er Jahre und das ist thematisch in dieser quasi Staffel hat es 4 Sendungen. Die eine kümmert sich ums Fernsehen, die andere um Politik, die dritte über Mode und was auch immer. Und wir haben jetzt das uns mit dem Fernsehen natürlich beschäftigt als Dreamteam. Und das ist natürlich sehr amerikanische CNN-Produktion, glaube ich. Aber was die Amerikaner so ein bisschen mitbekommen, das war eine verrückte Zeit gewesen, weil das Fernsehen hat sich sehr revolutioniert selber in dieser Zeit.
Genau, also man hat gemerkt, also in den 80er Jahren war es ja noch, Fernsehen, das ist das Billige, wo man halt angeht, wenn man im Kino nicht stattfindet. Und in den 90er Jahren hat man so ein Umdenken stattgefunden, dass man sich gesagt hat, hey nein, wir haben ja mehr Sendezeit, wir können auch Figuren komplexer entwickeln, wir haben mehr Zeit, um eine Geschichte zu erzählen. Und plötzlich ist das 90er nicht mehr das gewesen, wo quasi sterbende Filmstars angehen, sondern das ist etwas gewesen, wo man neue Sachen ausprobiert hat.
Ja, es ist aber auch in der Schweiz, hast du die ganzen Privatsender sind ja gekommen. Und TV3. Dort hast du natürlich einen austoben. Ja, TV3, ganz, ganz viele in der Schweiz, die sind so kreativ gewesen, das hast du vorher nicht können. Es waren staatlich kontrollierte Sender gewesen, meistens, wo man ein bisschen brav war. Und plötzlich sind all die Sat.1, RTL und so weiter gekommen, wo wieder frecher gewesen sind, oder was heisst wieder, wo frech geworden sind, wo sexueller geworden sind. Tutti Frutti ist nur ein Beispiel, wo man gesagt hat, jetzt etwas darfst du doch im Fernsehen nicht zeigen. Dann hat man das gemacht. Die Serien sind, also vorher schon gewesen, mit Dallas Denner und so weiter, aber jetzt sind Anti-Helden sind so ein bisschen aufgekommen in den Serien.
Und ich habe das Gefühl, die 90er sind so ein völlig Sitcom-Jahrzehnt gewesen. Al Bundy, Will and Grace, Friends ist glaube ich erst Cheers. Nachher. Cheers.
In den 80er Jahren schon alles auch ein bisschen angefangen, gell?
Aber so in den 90er wirklich den Höhepunkt erreicht hatte. Und also ich finde, das Zeugs verhebt noch immer. Wenn man das schaut, das ist noch immer lustig.
Ich bin natürlich, ich glaube, man ist ein bisschen vorbelastet und wir haben emotional natürlich Erinnerungen. Dann denkst du, ah, oh, gerade in dieser Doku, denkst du, oh ja, genau, Cheers, habe ich fast schon wieder verdrängt. Wobei die Doku schon ein bisschen wirr ist, muss ich auch sagen.
Ich und Rüebli.
Ja, es wird einfach immer so, das ist jetzt auch noch okay. Es wird einfach so ein bisschen in den Pott hineingeschmissen. Aber ich glaube, wir Menschen älteren Jahrganges, die viel, viel emotionale Erinnerungen haben, ich habe meine wildeste Zeit in den 90er Jahren, das ist, ah oh ja, genau, das hat es auch gegeben, ah oh ja, das habe ich auch gewesen. Und dann wirst du so ein bisschen zurückgerührt in die Zeit. Das macht einfach immer Spass.
Genau, also so ein Trip back down memory lane. Ja, aber ja, es ist für mich zu amerikanisch. Ich würde jetzt dem Ganzen mal 3 Sterne geben.
Also die Doku spezifisch, ja, es gibt eine Reise in die 90er, aber für mich auch ein bisschen zu weit weg von meiner Emotion und dann rein so dramaturgisch ist es mir auch zu wild und zu verwirrend. Aber nichtsdestotrotz, wer an den 90er hängt, vielleicht geben die anderen Folgen dann auch ein bisschen mehr her oder holt einem eher ab mit seinem Thema. Für mich maximal auch 3 Sterne von 5.
Aber du, vielleicht hole ich dich jetzt ab mit meinen Fragen, die ich da zum Schluss habe. Wir spielen nämlich jetzt Fake oder Fakt.
Film, Fakten oder eben nicht Fakten.
Ja, je nachdem habe ich es auch erfunden. Und ich würde dir jetzt einfach mal im Kopf, wir gehen gerade nochmal zurück in die 90er.
Okay.
Pro Folge Prinz aus Bel-Air hat Will Smith damals $200,000 bekommen, was in 1993 zum bestzahlten TV-Schauspieler gemacht hat.
Stimmt wahrscheinlich.
Schauspieler. Oder? Stimmt nicht? Habe was? Ich dich direkt gelegt. Schreibe ich schon mal auf.
200,000 ist das wahrscheinlich nicht noch wenig gewesen.
Das ist nein, 200,000 wäre mega viel gewesen. Oh, stell dir mal vor, die haben ja dort irgendwie 13 Folgen pro Staffel gemacht, mindestens.
Okay.
Der hätte ja sicher goldige Nase verdient.
Okay, also gut, der halt nicht. Loudermilk haben wir besprochen, habe ich eine Frage an dich. Und zwar, weißt du noch, wo die Serie spielt?
In Seattle.
Genau. Es ist aber nicht in Seattle gedreht worden, sondern in Kanada.
Richtig, wie alles. Wie es ist billiger.
Ja.
Alles komplett in Kanada.
Ja, bravo, genau. Also, oh, Kanada.
Das ist, ich habe mal durch Toronto so eine Filmführung gemacht, wo sie gesagt haben, ja, da haben sie das gedreht, da haben wir das abgesperrt, das da sieht aus wie Golden Gate, bla bla bla. Da wird alles gemacht.
Wie in der Schweiz, gehen alle auf Bachenbülach.
Ja.
Oder Big Brother Container.
Glattfelder ist das. Ist genau. Big Brother, sehr gutes Stichwort, das bringt mich zur Behauptung Nummer 2. 2005 ist im Big Brother Haus in den Niederlanden ein Baby auf die Welt gekommen.
Ja, sicher nicht.
Doch.
Ehrenwort?
Ja, tatsächlich.
Nein.
Es ist damals, die Leute waren schockiert, dass man das im Fernsehen bringen durfte. Es hat eine Hebamme gehabt, die geholfen hat bei der Geburt. Und es hat noch eine Auflage gegeben, wie häufig dass das Kind in der Sendung gezeigt werden darf. Maximal 2 Stunden hat es gefilmt werden pro Tag und so. Aber es hat tatsächlich eine hochschwangere Frau ein Baby auf die Welt gestellt im Big Brother Haus.
Die schrecken ja wirklich vor gar nichts.
Keine, gar
oh
nichts.
Mein Gott. Apropos, wenn wir schon solche Sachen sind. Weißt du eigentlich, wie Schildkröten Geschlechtsverkehr haben?
Richtig, das kenne ich aus einem Video, wo ein Kollege auf der Bühne laufen lässt, wo ein Comedy-Programm hat.
Darf ich das schnell laufen lassen, wie das tönt? Und wenn das so gut tönt, hat man das gebraucht für Jurassic Park, die Töne, für irgend so das Viech.
Ich weiss, dass man bei Jurassic Park diverse Viecher aufeinander gemischt hat. Meiner Meinung nach Pinguin, Esel und nochmal irgendetwas.
Das ist nicht das, was ich dich gefragt habe.
Ja, aber ich...
Die poppende Schildkröte.
Ich mache das, was man bei Quiz-Sendungen immer sagt. Tun Sie nicht einfach die Antwort sagen, tun Sie Ihre Gedankengänge formulieren.
Nein,
das
möchte ich nicht hören.
Also gut, es ist falsch.
Stimmt? Nicht? Also, nein, deine Antwort ist falsch.
Was?
Mal sind die poppende Schildkröte genommen für den Velociraptor.
Was?
Ja.
Okay. Ja. Nichtsdestotrotz. Nein, Mann, ich habe noch einen letzten für dich.
Ah, gut.
Und zwar, jetzt läuft ja der dritte Teil von Avatar.
Mhm.
Und zwar sind ja 5 angedenkt und der letzte soll rauskommen im Jahr 2035 und ist zur Hälfte schon abgedreht.
Das stimmt nicht.
Das stimmt tatsächlich nicht. Der letzte Teil kommt 2031 und ich weiß nicht, wie weit man den schon abgedreht hat. Aber ich finde das krass. Weil
aber es kommt schon. Also jetzt kommt ja der vierte, oder? Demnächst.
Jetzt kommt der dritte. Fire and Ash. 4, 5 sind geplant. Aber ich habe gehört, der James Cameron muss auch mal schauen. Also wenn jetzt die Leute das nicht mehr gehen, schauen, muss er, glaube ich, den Stecker frühzeitig.
Mama.
Ich bin schon nach dem ersten ausgestiegen.
Nein, ich liebe Avatar. Ich gehe das schauen. Mr. Cameron, I'm coming.
Du tust ein paar Milliarden twinten.
Genau. Okay. Ich komme noch zu meiner letzten Frage.
Yes.
Hast du Wolf of Wall Street gesehen?
Nein.
Was? Nein?
Mm-mm.
Du hast den nicht gesehen?
Ja, ist an mir vorbei.
Frank, du bist ein Teil vom Streamteam. Das ist ein Kultfilm. Den muss man sehen. Das
du hast ja nicht alles mit Steven Seagal gesehen.
Gehört aber nicht zur Kultreihe. Also Wolf of Wall Street, ich finde, also ganz ehrlich, als Empfehlung, ich finde, den Film muss man sehen.
Gut.
Der ist schon, also, Heftig. Mhm. Ein heftiger Film. Dort wird wahnsinnig viel geflucht. Mhm. Und es gibt ja tatsächlich eine Hitparade, in welchem Film am meisten F-Wörter fallen. Mhm. Und die Hitparade führt «The Wolf of Wall Street» an. Stimmt das, ja oder nein?
Nein, da gibt es sicher noch einen, der noch mehr geflucht wird.
Stimmt. Ja. Stimmt. Wobei, «Wolf of Wall Street» ist im Fall nicht schlecht, gell? Also, es gibt eine Liste und da gibt es einen Film, der heisst «Swearnet». Mhm. Das ist Nummer 1. Aber der hat 935 Faxtin.
Wow.
Weißt also Fs, muss man das überpiepseln? Ja. Also ich darf es ja da sagen. Ja. 935 Mal fällt das F fort. Aber von den Blockbuster ist Wolf of Wall Street tatsächlich der höchst gerankte. Der ist auf Platz 3 mit sage und schreibe 569 Fs.
Ui.
Ja, und auf Platz 2, das ist mein Liebling, der Film mit 857 Fax heisst Fuck.
Weißt du, das ist das F-Wort von meiner Mutter.
Für die Bürgers.
Frank. So, an dieser Stelle würde ich sagen, Klappe zu, Affe tot, oder wie heisst das? Kiste zu, so. Irgendwie so. Naja,
wir haben ausverzählt. Schön, dass ihr dabei war, bis und mit am Schluss von der heutigen Ausgabe. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Genau, immer mit Anregungen. Ihr könnt es im Frank auf Instagram euch ausbrüllen an seiner Schulter.
Ja.
Du bist einfach unter Frank Richter auf Instagram.
Frank gell? Underline M.
Ja.
Viele fragen mich, für was steht das M? Mittelmaß. Oder Tamara Cantieni.
C steht für Top. Also Tamara Cantieni, ich bin auch für euch da auf Instagram.
Also bis dann. Tschüss.